Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Silvia Hake begrüßen im Interview. Sie ist Psychologin und Expertin für Hochsensibilität, Autorin und Künstlerin. Und sie hat die HSP-Akademie gegründet, in der sie kreative, spirituelle, empfindsame und empathische Frauen auf ihrem Weg unterstützt, ihr Potenzial zu entfalten und in die weibliche Kraft zu kommen. Und als ich auf der Suche nach Speakerin war, da habe ich Spiritualität und Geld einfach mal gegoogelt, weil mir das scheint, dass das ein ziemlich großer Konflikt dort inne wohnt. Und da bin ich auf Silvia gekommen und habe dann erst gemerkt, dass ich ihr Buch Hochsensibel, was nun schon ganz lange habe, mein Bücherschrank, und seitdem mir erstmal, und da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, seitdem mir bewusst ist, dass ich hochsensibel bin und meine Tochter auch. Ich habe es damals für meine Tochter gekauft. Komischerweise wird einem erst bewusst, wenn die Töchter dieses Thema haben. Und dann habe ich gemerkt, so ein Test drin, dass ich viel mehr Ja's habe als meine Tochter. Und bei mir ist es mir nie aufgefallen. Ja. Und dann habe ich natürlich weitergeschaut, habe auf die Homepage geschaut und habe ich einfach gemerkt, dass wirklich gerade hochsensible Frauen und Frauen in helfenden Berufen und vor allen Dingen Künstlerinnen dieses große Konfliktthema mit dem Geld haben. Und deshalb habe ich heute dich, liebe Silvia, eingeladen und ich bin froh, dass das so spontan mit dem Interviewtermin geklappt hat. Also herzlich willkommen, liebe Silvia.
Ja, danke schön, Kathleen, für die Einladung.
Ja, du selbst, also ich habe es jedenfalls gelesen, wir hatten vorher gar nicht so viel gesprochen, du bist Künstlerin, du bist hochsensibel und was ich spannend finde, du hast das Thema auch in einer Homepage aufgefasst, du hast es geschafft, auf jeden Fall dir diese Themen mit der finanziellen Fülle anzuschauen, spirituelle Fülle und finanzielle Fülle im Einklang. Und mich würde mal interessieren, wie da so dein Weg war, diesen Konflikt zu lösen. Und vielleicht habe ich auch noch was vergessen, dich vorzustellen. Also du hast jetzt sozusagen einfach mal so die Möglichkeit, von dir zu berichten, wie du als Künstlerin und als hochsensible Frau auch diesen Konflikt bewusst transformiert hast oder dabei auch noch bist.
Ja, danke schön. Ah, gut, dass du das angesprochen hast. Ich habe es gerade hier, mein Buch Hochsensibel, was tun. Mhm. Damit hat alles angefangen und ich werde das auch ein bisschen nochmal erklären, welche Rolle dieses Buch auch gespielt hat auf diesem Prozess, ja, wirklich mich selbstständig machen zu können. Und du hast es eben auch gerade gesagt, das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Denn wir alle tragen ja tief in uns bestimmte Programmierungen und die übernehmen wir ja natürlich erstmal von unserem Elternhaus. Und je nachdem, wie man aufgewachsen ist, ja, ob die Eltern vielleicht selber Unternehmer waren oder einfach einfache Menschen, ja, als Angestellte oder in einer Arbeiterposition, dann prägt einen das natürlich fürs ganze Leben. Und ich selbst stamme ja aus der ehemaligen DDR und man nannte das ja auch Arbeiter- und Bauernstaat. Das sind so Begriffe, da gruselt es mich heute noch. Aber was will ich damit sagen? Geld hat in der Hinsicht sowieso keine Rolle gespielt, weil man auch keins hatte, ja, in der DDR. Es gab eben nur ein paar Menschen, die hatten vielleicht ein bisschen mehr und vielleicht ein paar Privilegien, aber da musste man eben politisch aktiv sein dann in der vorgegebenen Linie. Und das war unsere Familie nie. Und von daher komme ich selber auch aus einem Elternhaus oder einem familiären Hintergrund, der sehr, ich sag mal, einfach in der Hinsicht war. Also niemand war selbstständig in der Familie und es gab auch niemanden, der da irgendwie Vorbild für mich war. Und deshalb ist es auf der Hinsicht sowieso ganz, ganz schwierig, aus diesem Angestellten-Denken herauszukommen. Und da braucht man dann im Grunde genommen auch so einen Leidensdruck. Und ich hatte ja Psychologie studiert von 1996 bis 2001, ist auch schon eine Weile her. Und war dann auch in diesem Bereich, wie du sagst, in den sozialen Berufen auch tätig und habe dann auch über die Jahre schmerzhaft eben feststellen müssen, dass diese Berufe also sehr, sehr unterbezahlt sind. Und das hat mich schon von Tag eins an nicht nur frustriert, sondern auch massiv behindert in meinem Leben. Denn ich hatte meine erste Arbeitsstelle am Bodensee und da hat man eh sehr, sehr hohe Lebenshaltungskosten, eben doch durch die Schweizer Grenze. Also ich bin dann von Magdeburg zum Bodensee umgezogen. Ich war da schon auch sehr, ich sag mal, entdeckungsfreudig. Ja, es war ja auch eine ganz, ganz weite Entfernung. Und da war eben wirklich von Anfang an klar, dass ich im Grunde genommen mit meiner Arbeit gerade mal so über die Runden komme finanziell. Und wenn ich dann, sage ich mal, größere Ausgaben hatte, ob sowohl gesundheitlich oder auch an Auto war schon gar nicht zu denken, ja, das war einfach nicht möglich. Und neben meinem hohen Idealismus, den ich ja auch hatte, der mich ja auch jahrelang dann noch in dieser Branche gehalten hat, gab es eben, wie du sagst, schon sehr, sehr früh diesen Konflikt. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch auf keinen Fall irgendwie für Banken und Versicherungen arbeiten, ja, oder ich sag mal für große Industriezweige, wo mir einfach von meinem ethischen Wertekomplex da auch Konflikte entstanden gewesen wären. Und deshalb war ich lange Zeit auch irgendwie total ratlos, wie ich jetzt diesen Konflikt lösen kann. Und das heißt, und da sage ich jetzt mal vielleicht schon so einen ersten Tipp, ja, auch für die Zuschauerinnen, achtet auf eure Frustrationen, denn der Frust, ja, wenn man an Grenzen stößt, wenn man merkt, irgendwie funktioniert das nicht richtig, der ist wichtig, ja, denn in der spirituellen Szene, also ist meine Meinung, wird alles viel zu einfach verkauft, ne? Wünsch es dir doch und das Universum wird dann schon die Türen für dich öffnen. Da herrscht auch eine große spirituelle Naivität in meinen Augen. Denn das Wünschen alleine reicht nicht aus. Wir brauchen ja auch konkrete Ziele und konkrete auch Strategien und auch Handlungspläne. Ja, und da kommen wir jetzt noch zum Buch zurück. Das hat dann eigentlich viele Jahre gedauert. Ich war ja dann auch noch als Klinikpsychologin tätig von 2012 bis 2015 und habe dann sozusagen da auch noch mal so meinen letzten Schliff bekommen, sage ich mal, auch so in der Arbeit mit Menschen. Das ist natürlich auch wichtig, ja, diese Erfahrung zu machen. Ich kann das, was ich tue, gut und ich kriege gutes Feedback, weil man braucht ja auch ein Selbstvertrauen, ja, um da irgendwo rauszugehen. Und das hat dann diese letzten Frustrationen, das hat auch noch andere Gründe gehabt, auch mit den ganzen Rahmenbedingungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber ich wusste, ich kann und will in diesen Strukturen weder in der sozialen Arbeit noch in Klinik-Settings weitermachen. Und da war für mich dann klar, da ich eben keine Kassentherapeutin bin, ich brauche ein Buch, ich brauche eine überregionale Bekanntheit. Und dann kam eben diese Idee, dieses Buch Hochsensibel was tun zu schreiben. Und das habe ich 2 Jahre gemacht, eben nebenberuflich, neben meiner Vollzeittätigkeit. Und das war dann auch der Grundlagenstein, sage ich mal, für meine Selbstständigkeit, dass ich mich dann aus diesem Angestelltenverhältnis lösen konnte. Aber, und das muss man auch ganz klar und ehrlich sagen, das ist eine ganz starke Herausforderung. Also selbstständig zu sein, ist nicht die Lösung für die Probleme von allen jetzt, die da zuschauen. Denn das birgt auch sehr viel Stress und sehr viele Lerninhalte, auf die man eigentlich nicht vorbereitet ist. Also das ist ein sehr, sehr komplexer Weg und der auch viele, viele Jahre in Anspruch nimmt. Und man lernt ja auch nie aus. Das ist also nur, weil man jetzt einmal selbstständig ist und mal irgendwie 1 Jahr lang oder 3 Jahre lang seine Rechnung bezahlen kann, heißt es ja nicht, ja, dass das immer so ist oder dass man da nicht neue Herausforderungen bekommt. Also was will ich damit sagen? Ist es ein permanenter Bewusstseinsprozess, eine permanente Reflexion und auch permanente Problemlösefähigkeit, die da gefordert ist? Und das darf man eben nicht unterschätzen. Das ist nicht einfach eine einfache Formel, die man jetzt sagt, mach das so und dann wird alles gut, sondern es erfordert einfach kontinuierliches Arbeiten an sich, an den eigenen Themen und dann natürlich mit allem, was dann noch dazu kommt, immer weiter, sag ich mal, dieses Wachstum zu bejahen und nicht bei den Hürden und Problemen, die dann auf einen zukommen, gleich wieder sich ins Schneckenhäuschen zu verkriechen. Das funktioniert nicht.
Und was sagst du, warum eigentlich gerade Frauen, also ich finde, das ist sogar ein Frauenthema mit dem Geld, viel Geld zu generieren, beziehungsweise überhaupt aus diesem Verschenken und Spenden und ich mache das gemeinnützig, ich brauche ja gar kein Geld, mein Mann verdient ja das Geld oder ich bin ja verbrentet, ich kümmere mich nicht. Was ist da, was stecken da deiner Meinung nach für Blockaden dahinter, die Menschen, die Frauen, die so behindern?
Ja, du hast es gerade angesprochen. Wir haben eben diese kulturelle Prägung, dass eben Frauen bis vor kurzem noch durch die Männer auch finanziell mit versorgt worden sind. Es ist aber aufgrund unserer gesellschaftlichen Veränderungen und auch dem Verlust der Kaufkraft, ja, unserer Währung so gar nicht mehr möglich. Ja, früher konnte ein Mann alleine seine Familie und vielleicht 2 Kinder oder 3 Kinder ernähren. Relativ gut, sag ich mal. Und die Frau hat sich dann ein bisschen was dazu verdient, ja, was man heute so als 400-Euro-Job bezeichnet. Und dann ist man so ganz gut über die Runden gekommen. Das ist etwas, was heute nicht mehr möglich ist, weil einfach die Kaufkraft nicht mehr dieselbe ist wie vor 20, 30, 40 Jahren. Und das ist so ein Prozess, auch natürlich, das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich auch die, sag ich mal, die Situation von Frauen insgesamt, ja, dass sie eben Kinder bekommen oder dass sie eben, ja, die Eltern pflegen, dass sie einfach so auch von ihrer Biologie her schon darauf vorbereitet sind, andere zu versorgen. Das ist einfach, auch wenn das politisch jetzt wieder, ne, nicht so gerne gehört ist in dieser ganzen Gender-Mainstream-Bewegung, wo man ja versucht, ne, die geschlechtliche Identität nur als soziale Konstruktion zu bezeichnen. Das sehe ich nicht so. Wir haben ja Hormone. Ne? Dass jede Frau, die, ja, sag ich mal, eine gute Bindung hat zu ihrem Kind, die das Kind vielleicht stillt, die würde, ne, sagen, wow, das sind totale Glücksgefühle, ja, oder ich liebe mein Kind und ich würde alles für mein Kind tun. Das sind biologische Instinkte, wenn die nicht durch, sag ich mal, frühe Traumatisierungen schon gestört worden sind. Ja, es gibt ja auch Mütter, die keine gute Bindung aufbauen können zu ihren Kindern. Aber grundsätzlich ist der Bindungsinstinkt und auch dieses Versorgende, das ist so auch so eine, ja, ich traue es mich zu sagen, ja, eine biologische Rolle der Frau. Das ist einfach so, ja. Und es hat auch nichts mit einer Minderwertigkeit zu tun, sondern dass die Natur hat das so angelegt, weil wenn Frauen diese Fürsorglichkeit nicht hätten, dann wäre ja die Spezies Mensch schon längst ausgestorben, ja. Das heißt, wir brauchen dann sozusagen, wenn wir als Frauen dieses Thema angehen wollen, auch, sage ich mal, diesen Transfer, dass wir diese Fürsorge, die wir anderen gegenüber entgegenbringen, auch uns selbst entgegenbringen, ja, und dass wir auch aus dieser Märchenfantasie aufwachen, ja, dass sozusagen immer ein Mann uns versorgt oder die Familie oder der Staat uns versorgt. Und es sind ja auch Modelle, die zunehmend auch in sich zusammenbrechen, ja, jede zweite Ehe wird geschieden. Und auch gerade alleinerziehende Mütter haben halt auch das größte Armutsrisiko. Das hat man ja auch schon immer wieder in der Presse mal gelesen. Und das heißt, man kann sich gar nicht früh genug darum kümmern, ja, sich zu überlegen, wie kann ich denn mit meinen eigenen Talenten und Fähigkeiten selber vielleicht Geld generieren? Und das muss ja auch nicht gleich eine Vollselbstständigkeit sein. Ich glaube, das würde auch viele überfordern, sondern mal zu schauen, ja, vielleicht sich was dazu zu verdienen, ja, aber eben nicht durch jetzt, sag ich mal, so Dinge, die man ersetzen kann, wie Zeitungsaustragen, was man vielleicht als Jugendlicher mal gemacht hat, habe ich auch gemacht in der Schule. Ja, aber das sind so Dinge, die haben ja keine Originalität. Die kann, ne, da kann man ersetzt werden, entweder durch einen neuen Mitarbeiter oder vielleicht mal durch Roboter. Da haben wir das nächste Thema schon im Raum, die Digitalisierung und die ganze Automatisierung, ja, von Arbeitsprozessen. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich Menschen, die mutig sind, ihre eigenen Talente zu entdecken und diese auch auf eine einzigartige Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, das ist mal so ein wichtiger Schlüssel. Und da kommen dann wieder auch diese ganzen Selbstwertthemen, ja, dieses mangelnde Selbstwertgefühl oft als starke Blockade, die dann diesen Prozess dann oftmals dann schon im Keim ersticken.
Jetzt hast du zwei große Themen angesprochen, wo ich noch mal tiefer einsteigen will.
Ja.
Zum einen diese biologische Rolle der Frau in Verbindung mit Talenten und Selbstwertgefühl und dann noch mal als nächstes Selbstfürsorge. Ich finde, das sind zwei große Bereiche, die total wichtig sind, ja, damit wir Frauen in unsere weibliche Kraft kommen. Weil ich bin tatsächlich auch aus dem Osten, ja, ich komme aus dem Spreewald ursprünglich und wir haben, also ich habe es so gelernt von meinen Eltern, dass Mann und Frau arbeiten gehen und die Kinder mehr oder weniger betreut werden. Jetzt hatte ich Glück, dass das bei mir nicht so war, weil meine Oma da war, aber die Familienstrukturen sind ja auch nicht mehr so, dass die Oma dann die Betreuung übernehmen kann. So, jetzt bin ich wirklich, ich habe jetzt meine Kinder wirklich beide sehr früh in Betreuung gegeben und war in einem großen Konzern als Geschäftsführerin tätig. Also finanzielle Fülle war gar nicht so das Thema bei mir. Wenn ich jetzt aber zurückgucke und mir damals meiner biologischen Rolle bewusst gewesen wäre, also wenn ich nochmal jung wäre und nochmal meine Kinder bekommen würde, würde ich sie nirgendwo hingeben. Also wenn mit dem jetzigen Wissen. Und trotzdem bin ich eine selbstbestimmte Frau. Und deshalb, vielleicht kannst du da nochmal so näher drauf eingehen, auf dieses Mindset, wenn man jetzt Selbstwertgefühl entwickelt und daraus kreativ seine Talente, dann ist es denn dann möglich, dass man, obwohl man die Kinder bei sich behält und nirgendwo hingeht, dass man trotzdem finanzielle Fülle kreieren kann? Was sagst du dazu? Also ich finde, das könnte auch ein riesengroßer Konflikt sein. Ich kann die Kinder nicht weggeben und ich kann nicht arbeiten. Kann man beides haben? Was ist so deine Erfahrung? Ich weiß gar nicht, das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber das ist für mich ein riesengroßer Konflikt, wenn da schreiben mich viele meiner Community-Mitglieder an und sagen, ich bin alleinerziehend und ich weiß nicht, wie ich das Geld verdiene, wenn ich die Kinder nicht in die Kita gebe oder meine Eltern nicht ins Altersheim. Ja? Also ich finde, das ist ein Konflikt der Frauen unserer Zeit. Ja? Wie kann ich den lösen?
Das ist schwer zu beantworten tatsächlich. Ich selber habe ja keine Kinder. Vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und was kann man da sagen? Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, um das noch, ja, jetzt komme ich so ins Stottern. Also, wir müssen da auch, denke ich, ehrlich mit dem Thema umgehen. Ich glaube, wenn eine Mutter junge Kinder hat, also sage ich mal so die ersten 3, vielleicht auch 6 Lebensjahre, ist das einfach eine Phase, wo sie sehr stark zurückstecken muss. Weil das einfach, wenn man wirklich die Kinder selber aufziehen möchte, also vielleicht in dieser Vorschulzeit einfach so viel Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, dass da vielleicht gar nicht so viel Raum wirklich tatsächlich da ist, um ja sich um die eigenen Belange zu kümmern oder um eine Karriere oder um eine Talentverwirklichung. Ich könnte mir vorstellen, dass man darf das oder die Frau darf das vielleicht nicht aus den Augen verlieren, aber sie darf auch nicht die Illusion haben, dass sie beides, sag ich mal, zu gleichen Teilen verwirklichen kann. Das ist ja auch, sag ich mal, auch eine gesellschaftliche Lüge, ne? Immer diese Slogans, ja, du kannst Karriere und Kinder unter einen Hut bringen, das ist ja alles gar kein Problem. Im Grunde genommen funktioniert das wirklich nur so, wie du es auch beschrieben hast. Und das war ja auch das Modell der DDR und zunehmend auch jetzt in der heutigen Zeit, dass die Kinder immer früher in die Fremdbetreuung abgegeben wurden, damit die Frauen berufstätig sein konnten. Es wird uns als große Befreiung verkauft, aber es gibt einen Preis, den die Kinder und die Mütter dafür bezahlen, nämlich diese Schwächung der Mutter-Kind-Bindung. Das ist auch ein gesellschaftliches Tabuthema, wird auch in der Psychologie in meinen Augen zu wenig beachtet, aber das hat eben politische Gründe. Es ist erschreckend. Es ist heute auch ganz klar zu sehen, dass viele auch gesellschaftliche Entscheidungen auch, ich sag mal, politische oder ideologische Hintergründe haben. Heute genauso wie zu DDR-Zeiten, nur unter anderen, sag ich mal, Rahmenbedingungen. Das muss man einfach sich bewusst machen. Und deshalb lesen auch so wenig Frauen über diese Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung. Und das wird auch oft in einem verzerrten Bereich dargestellt. Zum Beispiel auch so ein Klassiker, die Mütter können die Kinder zu sehr verwöhnen. Ja, wie viele Mütter haben Angst, ihre Kinder zu verwöhnen, obwohl es eigentlich um ganz rudimentäre, basale Bindungsbedürfnisse geht. Ja, das heißt, um das jetzt nochmal den Umkehrschluss zu machen, was können die Mütter tun? Ich glaube, es ist wichtig, schon auch vor der Kinderplanung und Kinder, ja, wenn, bevor die Kinder kommen, eben in diese Bewusstseinsarbeit einzusteigen. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, obwohl ich jetzt keine Kinder habe, aber ich sage das nochmal, ich war um die 20 Jahre, als ich mit meinen Themen, mit ne, Selbstheilung, innere Kindheilung, wirklich intensiv gekümmert habe, in Gruppenseminaren, in Einzelsessions und so weiter. Also du kannst gar nicht früh genug damit anfangen, weil irgendwann hast du vielleicht gar nicht mehr die Zeit, ja? Ja, wenn du dann schon eigene Kinder hast, dann erst recht nicht, weil dann agierst du ja eh das nur aus, was du selber auch gelernt hast, ja, bewusst oder unbewusst. Also möglichst vor den Kindern schon anfangen, ja, sich mit diesen Themen Selbstliebe, Talententwicklung, Abgrenzung, Selbstfürsorge beschäftigen. Und wenn schon Kinder da sind, dann auch natürlich damit anfangen, dass man erstmal sozusagen ja durch Bücher lesen, das ist ja auch mein neues Buch, vielleicht hast du das auch noch nicht gesehen, das die Kraft der Selbstliebe, das ist eben ne, genau das Thema für viele Hochsensible, sich mal mit der Selbstliebe zu beschäftigen. Und das kann ich natürlich auch vielleicht mal ja abends lesen, wenn die Kinder im Bett liegen. Also diese Beschäftigung mit sich selbst darf eben nicht zur Ruhe kommen. Ja, aber wir dürfen auf der anderen Seite auch nicht die Illusion haben, dass man, ja, dass eine Frau mit zwei kleinen Kindern jetzt irgendwie ihren großen Karrieresprung machen kann. Ich glaube, das ist auch irgendwo nur dann möglich, wenn diese Frau sich vorher schon eine Struktur überlegt hat, wie sie das, sage ich mal, vielleicht in einer gewissen Form kombinieren kann. Aber in dem Prozess, wenn das Kind einmal schon da ist, und nachts schreit, ja, und gestillt werden muss oder sich das Knie aufgeschlagen hat oder was weiß ich, oder vielleicht doch in den Kindergarten. Und wenn es nur halbtags ist, diese Eingewöhnungsphase, das ist ja schon Stress pur. Ja, in dieser Phase haben Mütter in der Regel erstmal keine Ressourcen, sich da über Karriere oder Selbstverwirklichung Gedanken zu machen. Und das sollten sie auch in meinen
ja,
Augen.
Das ist auch gut
nicht.
So.
Ja. Ja, denn die Kinder brauchen die Mütter. Und diese Basis, die da gelegt wird in der Mutter-Kind-Bindung in den ersten Jahren, das kannst du nicht mehr später nachholen. Das ist dann entweder gelegt, die Basis, oder das Fundament ist sehr dünn, sag ich mal. Und,
ja.
Und da sollten, glaube ich, Frauen auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich da nicht als minderwertig zu fühlen, weil sie jetzt nur Mutter sind oder so, ja, sondern sich auch der Wichtigkeit ihrer Aufgabe bewusst werden. Und die Jahre gehen natürlich vorbei und die Kinder werden älter. Und dann wäre es natürlich schon gut, wenn die Kinder, sag ich mal, so 6, 7, 8 Jahre alt sind, dann wieder intensiver, ja, sich dann wieder mit diesen Themen zu beschäftigen, um in die eigene Kraft zu kommen oder eben um nicht finanziell abhängig zu bleiben, dann von dem Vater der Kinder. Ja, das wäre dann aus meiner Sicht etwas, was jede Frau sich überlegen sollte, denn Ehen wären geschieden oder auch, es kann auch, können auch andere Dinge passieren, die auch selbst jetzt diese ganzen gesellschaftlichen Umwälzungen, Arbeitsplatzverlust, all das, das sind so viele Dinge, die da passieren können, die dann auch eine wirtschaftliche Versorgung in Frage stellen, dass es wirklich essentiell ist, dass Frauen auch ihre eigenen Talente kennenlernen und da wirklich aktiv werden.
Ja, ja. Und ich sag mal, es ist ja auch ein riesengroßes Talent, diese Rolle als Frau, diese fürsorgende Rolle. Und wenn man das jetzt als großes Unternehmen betrachtet, auch die Familie, finde ich schon, dann hat jeder eben auch seine Aufgabe. Und ich finde diese Kinderbetreuung oder überhaupt diese Fürsorge für die Mitglieder in der Familie, das hat ja auch was, wo man wieder in die Fülle kommen kann, weil man diese Konditionierung, also durch eine gute Mutter-Kind-Verbundenheit ist ja auch diese Konditionierung viel weniger, als wie die entstehen würde, wenn man das abgibt, ne? Weil dann wird es wieder so konditioniert, wie die Gesellschaft das möchte, ne? Und nicht wie selbst durch die Persönlichkeitsentwicklung das eben neu geheilt weitergegeben werden könnte, ne? Ja, und was ich finde, was man in dieser Zeit dieses Rückzuges sehr gut lernen kann, hast du ja gesagt, ist ja dieses Beschäftigung mit dem Selbst, mit der Selbstliebe beispielsweise und die Selbstfürsorge. Und Welche Bedeutung hat eigentlich diese Selbstfürsorge, um in diese Fülle zu kommen? Also nicht nur in die spirituelle Fülle, sondern auch in die finanzielle Fülle. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was Selbstfürsorge, gerade für Hochsensible, die ja sofort spüren, was andere spüren und dann immer eher draußen helfen als sich selbst. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten.
Ja, das erfordert natürlich ein großes Umdenken für hochsensible Frauen, sich um sich selbst zu kümmern. Und das ist ja auch ein stetiger Prozess. Und ich bin da auch immer noch drin, auch in diesem Prozess. Das hört ja auch nicht auf. Es gibt ja auch verschiedene Lebensbereiche. Ja, die Finanzen sind ja auch nur ein Bereich. Es gibt ja dann auch noch viele andere Bereiche, wie Gesundheit, ja, soziale Kontakte, Naturverbundenheit, Spiritualität und all diese Dinge. Und das ist schon eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Ich möchte auch nicht behaupten, dass es einfach wäre. Denn wir sind schon sehr, sehr gefordert in dieser heutigen Zeit. Es ist eine sehr stressbeladene Zeit. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse immer wieder zu schauen und sich zu fragen, bleibt mir dafür überhaupt noch Raum? Ja, bleibt mir dafür Zeit? Und wie kann ich das besser in meinen Alltag integrieren? Und da fängt das an mit dem Nein sagen, ja, dass die Frauen dann auch irgendwo merken, jetzt stoße ich an meine Grenzen. Das ist ja auch so ein Thema, die eigenen Grenzen zu akzeptieren, zu merken, ich schaffe das vielleicht nicht mehr oder mit dem Haushalt brauche ich vielleicht jemanden, der mir im Haushalt hilft, ja, oder wo übernehme ich vielleicht Aufgaben, die ich vielleicht gar nicht mehr tragen kann und wo kann ich da auch wieder Verantwortung, ne, weiter abgeben oder delegieren oder vielleicht auch mal, ja, einfach Abstriche machen, ja, beim eigenen Perfektionismus, ja, weil du kannst nicht die perfekte Hausfrau und Mutter und Karrierefrau sein, ja, und Ehefrau und Künstlerin und was weiß ich nicht alles, ja, und den perfekten Vorgarten haben. Irgendwo müssen wir Abstriche machen. Wir können nicht überall perfekt sein. Und dann musst du dich dann fragen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Ja, muss das Haus immer glänzen? Muss da jeder Staubkorn gewischt sein? Oder habe ich vielleicht doch eine höhere Priorität da drauf, vielleicht einmal am Sonntagnachmittag an meinen, was weiß ich, Bildern zu malen, ja, oder an einer Geschichte zu schreiben. Und das ist dann auch eine Form von Selbstfürsorge, ja, diese kreative Selbstverwirklichung, dem auch eine Priorität zu geben und stattdessen dafür auch andere Aufgaben vielleicht etwas weniger zu priorisieren, auch wenn das bedeutet, dass andere Menschen sich vielleicht auch dadurch gestört fühlen oder das irgendwie nicht gut finden, ja, das kann auch sein, dass Frauen dann auch Feedback bekommen, ja, so nach dem Motto, ja, wie kannst du dir jetzt diese Zeit rausnehmen, da kommt dann auch durchaus Neid, ja, von anderen, die eben auch nur in diesem Hamsterrad drin sind und denken, ja, wieso kann die jetzt am Sonntag jetzt hier Bilder malen, ja, also da dürfen wir drauf vorbereitet sein, ja, dass manche Menschen auch mit Neid dann auch auf Selbstfürsorge reagieren, oder auch mit Neid auch auf wirtschaftliche Erfolge reagieren. Es ist halt leider so ein primitiver Reflex, weil wir generell auch so ein Thema mit Mangel auch haben. Obwohl man uns ja immer einredet, wir sind ja so eine Wohlstandsgesellschaft, aber ich glaube, viele spüren tief in sich einen Mangel, egal auf welcher Ebene. Und da sind wir dann schon auch in einem Konflikt. Ja, also wie geht das Umfeld damit um? Ja, wenn ich jetzt auf einmal meine Talente lebe, ja, wenn ich finanziellen Erfolg habe oder wenn ich plötzlich Nein sage, ja, und nicht immer lieb und nett alles mache, was andere von mir erwarten, da entstehen ja auch im Umfeld dann Konflikte. Und darauf dürfen wir uns dann auch vorbereiten.
Wie kann man sich da so drauf vorbereiten? Was ist so der Weg, wie man jetzt so ganz konkret aus diesem Mangelbewusstsein zu gefallen oder auch aus dieser Unsicherheit und dem Zweifel, die dann daraus erwächst, wenn auf einmal das Umfeld komisch reagiert, kann man da so stark werden und diese Schritte gehen? Hast du da vielleicht so konkrete Tipps?
Ja, also ich würde da auf jeden Fall zu meinem Buch Die Kraft der Selbstliebe raten, also sich wirklich mit systematischer Literatur oder mit Programmen beschäftigen, die einen dann so Schritt für Schritt dahin führen. Und das andere sind eben auch, sich positive Vorbilder zu suchen. Also Vorbilder von Frauen, die, sag ich mal, etwas erreicht haben, wo du sagst, oh, das möchte ich auch gerne. Ja, das kann auch erstmal schmerzhaft sein im ersten Moment zu sehen, oh, da hat eine Frau was erreicht, wo ich denke, oh, das werde ich vielleicht nie schaffen, ja, aber es fasziniert mich vielleicht, ja, ich fühle mich angezogen, wir lernen eben auch als Erwachsene, genauso auch durch Vorbilder wie Kinder. Und das ist ja gerade das, was ich sagte, wenn du eben nicht diese Vorbilder in der eigenen Familie hast, brauchst du Vorbilder auf anderen Ebenen. Und das können eben auch sogar Menschen sein, die du gar nicht persönlich kennst, aber die du durch ihr Wirken beobachten kannst, ja, und wo du dann analysieren kannst. Also das kennt man auch aus dem NLP. Das nennt man ja dieses Modeling, ja, also dieses Role Model, dass du sozusagen dir ein Vorbild suchst und dann versuchst herauszufinden, wie hat dieser Mensch das geschafft, dahin zu kommen, wo er hingekommen ist. Was aber wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, wir können natürlich das nicht alles kopieren. Also nehmen wir mal jetzt so ein Beispiel, was weiß ich, wie Steffi Graf oder so, ja, Tenniskarriere. Oder wenn wir jetzt auch bestimmte Schauspieler nehmen oder Schauspielerinnen, dann sieht man oft, dass die eben auch aus Familien kommen, die schon sehr, sehr früh diese Talente gefördert haben. Ja, sowohl ja wirtschaftlich mit finanziellen Unterstützung oder auch diese Kontakte in bestimmte Branchen hinein, die Kinder da früh hineinführen. Ja, das siehst du ja zum Beispiel auch bei den Kindern von Til Schweiger. Ja, die Töchter, die haben ja alle schon mal irgendwo mitgespielt. Das sind natürlich Biografien, die taugen mir natürlich nichts als Vorbild, ja, weil ich habe ja dann nicht diese Connections, ne, oder ich komme nicht aus einer solchen Familie. Das heißt, ich muss dann schon ein bisschen drüber nachdenken. Also, wo finde ich dann vielleicht Vorbilder, die vielleicht mehr an meiner Biografie dran sind, ja, oder wo ich wirklich was draus lernen kann. Und gerade wenn man eben keine oder zu wenig Unterstützung aus der Familie hat, also für diese Vorhaben, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, ja. Also dann, weil das kann einen dann auch frustrieren. Da kann ich jetzt mir eine Biografie von Steffi Graf kaufen, aber ich werde vielleicht gar nicht viel dafür mich rausziehen können, ja, weil ich ganz andere Herausforderungen habe. Das heißt, ich brauche im Prinzip Vorbilder von Menschen, die dann vielleicht auch in der zweiten Lebenshälfte angefangen haben, ja, ihre ganzen Strukturen zu verändern, ja, oder ihre kreativen Talente zu leben. Und das sind die Geschichten, die mir dann vielleicht mehr helfen, ja, als eine Biografie, wo das quasi von der Kindheit an schon alles geebnet war, weil daraus kann ich ja dann für mich gar nichts rausziehen oder jedenfalls nicht so die essentiellen Themen, die ich vielleicht für meine Herausforderungen brauche. Und selbst, klar, es gibt natürlich, vielleicht findet man auch keinen, das kann auch passieren, ja, vielleicht findet man auch niemanden, der, sag ich mal, so eine vergleichbare Biografie hat. Aber dann ist es trotzdem wichtig, sich so dieses Endszenario, also wo möchte ich hin, sich da nochmal bewusst zu werden. Also was möchte ich denn eigentlich? Wie sehe ich mich? Und da zu gucken, wo gibt es denn vielleicht Frauen, die sowas leben? Und das bedeutet eben auch, mit dem eigenen Neid vielleicht in Kontakt zu kommen. Ist ja nicht so, dass das niemand hat, ja, auch von den Hochsensiblen. Neid ist ja so, eine immer so eine Signalkarte, wo wir mit unserem eigenen Mangel eben in Kontakt kommen. Ja, es ist so ein oder auch ein Gefühl von Beschämung oder ein Gefühl von, oh, das werde ich vielleicht nie schaffen. Ja, dann kommt vielleicht auch eine Trauer. Also das kann auch so ein ganz großer Gefühlsmix sein. Ja, aus vielen verschiedenen auch schweren Gefühlen. Wenn wir dann so ein Vorbild gefunden haben, dass plötzlich schon sofort der innere Kritiker kommt und sagt, oh, ist ja alles toll, aber das werde ich ja nie. Werde ich ja nie schaffen, ja. Und dann kommen diese ganzen Schallplatten von diesen ganzen negativen Programmen, die wir in uns tragen, die uns eben davon fernhalten. Und dann ist eben diese Puzzlearbeit gefragt, ja, sich mit dem inneren Kritiker mal zu beschäftigen, mit den Glaubenssätzen. Was habe ich denn für Glaubenssätze, die das alles blockieren? Und da geht dann die Arbeit erst richtig los. Und dann, ja, fängt das Wachstum an, weil das ist dieser Wachstumsprozess. Du hast es ja auch Konflikttransformation genannt. Es ist ja ein Reibungsprozess. Wir reiben uns ja mit unseren Blockaden, mit unseren Ängsten, vielleicht auch mit gesellschaftlichen Konventionen. Das läuft ja nicht widerstandsfrei ab. Das Ganze.
Ja, also tatsächlich, du hast mich doch im Vorfeld ganz kurz gefragt, warum ich diesen Kongress mache, ne? Was die Vision dahinter ist. Und das ist tatsächlich meine Vision, den Menschen, der Community sozusagen Vorbilder oder Menschen zu geben, die einfach diesen Konflikt schon vor einigen Jahren gespürt haben und die schon in die Transformation ins Handeln gekommen sind und die schon in der Erfolgsphase sind und die aber trotzdem ganz harte Zeiten auch hatten, ja. Und das sind Frauen oder sind auch, ja, die die wirklich auch dann ihre Herzensaufgabe, ihre Seelensaufgabe erfüllen. Auch die beim letzten Kongress waren zum Beispiel Frequenzen und Klänge und Töne, da waren viele Künstler auch dabei, ja. Und das ist einfach schön, dass man sich auch Inspiration durch diese Kongresse holt oder durch meinen Kongress prinzipiell. Und es ist so, das habe ich gehört, dass man denjenigen, wo man eine starke Anziehung spürt, dass da zwar klar auch Neid kommen kann, aber man hätte nie die Anziehung, wenn das nicht auch in einem selbst wäre.
Stimmt.
Ja,
genau. Und deshalb, auf jeden Fall unterstreichen, ja.
Genau, und deshalb ist es immer so eine Einladung, wenn man eine Anziehung hat, und dann komme ich gleich zu meiner letzten Frage, dass ich oder derjenige, der dazuhört, wirklich diesen Weg auch geht und sich auch Unterstützung holt. Und du kannst ja mal vielleicht so von dir sagen, was du für Unterstützung anbietest, hier speziell auch für empfindsame Frauen, für spirituelle Frauen, Künstlerinnen, wie du jetzt so die Frauen in ihre ersten Schritte der Selbstwirksamkeit, der Selbstliebe, ja, über das Buch hinaus begleitest.
Ja, danke schön. Ja, wir haben, also mein Mann und ich, wir haben einen Kurs entwickelt, der heißt die 12 Schlüssel zur Selbstliebe. Das ist auch ein Online-Kurs, ein Videoschulungskurs, auch mit geführten Meditationen und auch Gruppencoachings, wo wir eben die Leute begleiten. Und was ich auch jetzt demnächst auch vorhabe, ich möchte gerne auch so eine Buchwerkstatt mal anbieten für angehende Autoren und Autorinnen. Denn das war für mich ja auch so ein ganz wichtiger Meilenstein, ja, für diese Entwicklung meiner selbstständigen Tätigkeit, also wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen und ja, da wirklich diese eigenen Talente zu leben. Und du kennst ja auch den Spruch, wer schreibt, der bleibt. Ja, das Schreiben ist da auch eine ganz wichtige Kompetenz, oder auch das Sprechen, wie wir jetzt eben vor der Kamera sichtbar werden. Da werde ich demnächst eben auch etwas dazu anbieten, und wer da Interesse hat, kann natürlich mir gerne auch schreiben. Und dann kann ich dann auch diejenigen mal auch mit auf meine E-Mail-Liste nehmen und ja, da wirksam zu werden. Ansonsten haben wir noch die Sensitive Soul Coach Ausbildung gestartet jetzt in diesem Jahr, wo wir einfach auch Menschen die Möglichkeit geben, eben auch von dem Wissen und was wir uns als angeeignet haben über die letzten Jahre, wirklich damit auch zu profitieren, dass wir da einfach nochmal systematisch so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, dass zum Beispiel das Thema Abgrenzung und Ich-Stärkung, worauf ich ja dann großen Wert lege, ja, für diesen sensiblen Menschen, dass wir da zum Beispiel Ende August eine Schulung machen, vielleicht auch nochmal im September, und eben dann auch zu weiteren Themen, ja, wie Herzöffnung, Beziehungsqualität verbessern, dass da jetzt auch so ein Wissenstransfer stattfindet über unsere Ausbildungsseminare. Und ja, das entwickelt sich stetig weiter. Ja, also das, wenn du mich jetzt nächstes Jahr fragen würdest, würde ich vielleicht schon wieder was anderes erzählen. Und das ist auch so ein Teil meiner Qualität, dieser kreative Prozess, wirklich immer wieder neue Projekte zu initiieren und neue Angebote.
Mhm.
Und das ist wirklich so, ja, eine meiner Kernkompetenzen, diese kreative Ideenentwicklung. Und deswegen ist das auch immer sehr, sehr vielfältig.
Ja, also ich finde das schon eine Kernkompetenz überhaupt für Unternehmer, Unternehmerinnen, weil es ist ja immer so, wer nicht mit der Zeit geht, also wer sich nicht entwickelt, geht mit der Zeit. Ne? Es ist schon wichtig, das hast du ja immer von Anfang an schon gesagt beim Interview, diese Entwicklung, egal in welcher Phase du in deinem Leben bist, ja, es ist immer wichtig. Vielleicht magst du noch zum Abschluss der Community, den Zuschauern, noch mit etwas auf den Weg geben, was ich noch nicht gefragt habe und was dir einfach jetzt noch wichtig ist.
Okay. Ja, also vielleicht nochmal, was du gerade angesprochen hast, das mit den schweren Zeiten. Ja, viele Leute, die jetzt mich vor der Kamera sehen, ich strahle ja eine große Leichtigkeit aus und Lebensfreude. Ja, die denken dann vielleicht auch, ach, die Silvia hat ja so ein leichtes Leben und das ist ja alles so easy. Und ich kann wirklich sagen, ich bin auch durch sehr, sehr schwere Phasen gegangen, und es ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. Und deswegen brauchen Menschen, die wirklich diesen Weg gehen wollen, vor allen Dingen auch eine Kernkompetenz, und das ist eben dieses niemals aufgeben. Ja, das habe ich ja auch bei Hochsensibel was tun, ne? Dieses Bild mit dem Frosch, der da bei dem Storch da schon im Schnabel steckt, ne? Das kennst du ja auch. Und das ist so eine Qualität, die ich mir auch so angewöhnt habe, ja, also auch über die ganzen Jahre in der Vorbereitung, auch jetzt noch immer in der Selbstständigkeit, niemals aufgeben, immer weitermachen, Und auch gerade wenn du schwere Phasen auch erlebst und große Herausforderungen, wirklich immer zu fragen, wie kann ich jetzt daraus wachsen? Ja, wie kann ich daraus lernen? Wie kann ich da durch diese auch vielleicht schmerzhafte Erfahrung oder schmerzhafte Verluste in meine Kraft kommen? Das ist, glaube ich, auch eine Entscheidung, die wir treffen. Ja, dass wir uns entweder als Opfer dann fühlen und als in dieser Opferrolle stecken bleiben. Hätte ich auch machen können. Oder ob ich sage, nee, ich nehme diesen Schmerz und ich nehme dieses Problem als Sprungbrett, wo ich sage, ich gehe jetzt in eine neue Phase hinein oder ich lerne jetzt aus diesem Schmerz oder aus diesem Konflikt und gehe in eine neue Ebene. Und das ist ja auch das, was du, denke ich, mit diesem Kongress bewirken möchtest. Und da kann ich ganz klar sagen, also lasst euch nicht von diesen, sag ich mal, esoterischen Mythen, dass alles immer so leicht gehen muss, einschüchtern, ja, weil viele dann völlig auch falsche Vorstellungen haben. So nach dem Motto, ja, wenn das sein soll, dann wird das Universum mich unterstützen. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja, das ist einfach manchmal genau das Gegenteil der Fall, dass eben die Türen zugehen, ja, dass Möglichkeiten einen entzogen werden, dass riesen Blockaden auf einmal im Raum stehen und ich sag, und jetzt erst recht. Jetzt werde ich erst recht meine Kräfte mobilisieren und das trotzdem probieren. Ja, und wenn 10 sagen, das ist alles Quatsch, deine Ideen und deine Visionen, ich mach's jetzt trotzdem und erst recht. Und dann werden erst Kräfte frei, ja, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass wir die überhaupt haben. Also da dürfen Frauen sich eben nicht einschüchtern lassen oder in dieser Illusion, es muss alles leicht gehen. Also das müssen wir uns wirklich abschminken. Das Leben ist kein Ponyhof, sondern wir sind auch teilweise mit sehr, sehr, sehr schwierigen Situationen konfrontiert. Und dann kommt es auf die innere Haltung an. Wie gehe ich damit um? Ja. Und da können wir wirklich dann in unsere Kraft gehen. Und das ist oftmals wirklich eine bewusste Entscheidung. Ja, das hat auch nichts mit der Biografie zu tun oder auch mit der Kindheit, sondern das ist eine Haltung, die ich im Hier und Jetzt auch in mir finden kann. Ja, egal wie die Biografie ausgesehen hat. Das ist nochmal so mein klares Statement zum Abschluss.
Danke, liebe Silvia. Das ist auch so wie nochmal so eine Prüfung, ne, vor dem man gestellt wird. Und dann nochmal wirklich die bewusste Entscheidung, ja, ich mache das jetzt. Und das ist auch so der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und einem nicht erfolgreichen Menschen ist wirklich nur, dass der Erfolgreiche auch das letzte Mal nochmal aufgestanden ist, ne, und weitergemacht hat. Und diese Prüfung bestanden hat und einfach ins Handeln kam und dann hat's geklappt, ja. Ja, vielen Dank, liebe Silvia, für das wunderschöne Interview. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.